Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Haben Sie Amen gesagt? Es war kaum zu hören hier vorne. Ich sage das immer wieder gern, dass Amen bedeutet, dass die Gemeinde sich das vorne Gesagte selber zu eigen macht. Weil ja nicht jeder immer reden kann bei so einer großen Versammlung, ist es halt delegiert, ne? Sie müssen hören und ich muss reden. Das ist festgesetzt. Aber Sie können Ihrem innerlichen Mitmachen Ausdruck verleihen, indem Sie an den richtigen Stellen sagen, ja genau, das mache ich mir zu eigen. Dafür ist das Amen. So, jetzt geht's los. Als Predigttext ist in diesem Kirchenjahr für diesen Adventssonntag Jesaja 40 vorgeschlagen. Jetzt will ich überall Ah und Oh und nickende Köpfe sehen. Jesaja 40. Das sind mir zu wenige nickende Köpfe. Na gut, dann müssen wir da noch näher drauf eingehen. Gut. Aber ich lese es erstmal vor. Aus Jesaja 40, Verse 1 bis 11. Also zur ganz groben Einordnung für die, die gar nicht bibelfest sind. Jesaja, Prophetenbuch im Alten Testament, 700 Jahre vor Jesus oder so, also sehr, sehr weit vor Jesus. Aber es wird schon viel über eine Heilszeit gesprochen, die da mal kommt. Jesaja spricht ganz viel von dem Heiland, der da mal kommen wird. So, Jesaja 40, Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat Doppeltes empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras. Und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn der Odem des Herrn weht darüber. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Jesaja 40. Ah, also, was Sie, wenn Sie sich in der Bibel auskennen möchten, sich zu Jesaja 40 merken können, und ich sage sogar merken sollten, ist, dass in diesem Kapitel viele Formulierungen auf einem Haufen gebracht werden, wo später immer wieder darauf Bezug genommen wird. Wir haben es eben schon im Evangelium gehört. Johannes der Täufer nimmt diesen Jesaja-Vers, da ist doch eine Stimme, die ruft, macht Bahn unserem Gott. Das nimmt Johannes der Täufer und sagt, das bin ich. Ich mache Bahn unserem Gott. Denn der da bald kommt, das ist der Heiland. Also alles, was mit dem Messias und dann eben mit konkret Jesus zu tun hat, das wird mit diesem Jesaja-Kapitel illustriert. Da sagt man, das ist doch, worauf wir warten und was sich jetzt erfüllt. Später in diesem Kapitel kommen noch andere Verse, die wir woanders her kennen. Da kommen so Zusprüche, ja, die auf den Herrn harren, werden auffahren mit Flügeln wie Adler, sie werden nicht müde werden und so weiter. Ein Spruch, der oft so als Zuspruch, als Segensvers kommt, auch der ist aus Jesaja 40. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, auch weißt du, wie viele Sternlein stehen, ist aus Jesaja 40. Also dieses Gott hat doch alle Details im Blick. Wie kannst du dann denken, dass du verloren gehst? Gott hat doch alles im Blick. In Jesaja 40 beginnt ein neuer Abschnitt innerhalb des dicken Jesaja-Buches. Es hat sich unter Theologen so eingebürgert, dass man so tut, als wären das quasi drei Jesaja-Bücher. Ne? Als würde man sagen, erster Jesaja, zweiter Jesaja, dritter Jesaja, weil die unterschiedliche Themenschwerpunkte haben. Und in Kapitel 40 beginnt eben dieser zweite Abschnitt. Auf fremdwörtisch Deutero-Jesaja. Das ist das Angeberwissen. Das müssen Sie sich nicht merken, können Sie aber. Aus diesem Grund ist Jesaja 40 also auch für Christen, die wir ja nun von Jesus her denken, ein wichtiger Text. Ein Text, an dem man immer mal wieder vorbeikommt, auch wenn man im Neuen Testament liest. Und ein Text, der große Kraft hat. Jetzt habe ich Ihnen diese ersten 11 Verse davon einfach so vorgelesen. Wahrscheinlich haben Sie es schon nicht mehr ganz im Ohr. Ich möchte versuchen, Ihnen nachzuzeichnen, dass da eine Spannung drin steckt. Die fand ich nämlich interessant. Es geht ja eigentlich los, erstmal mit einer frohen Botschaft, mit einer Trostbotschaft. Tröstet, tröstet mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich, predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. So, also das Schlimme ist vorbei, jetzt wird alles gut. Macht Bahn unserem Gott, die Herrlichkeit Gottes wird offenbar. Und dann kommt, also ab der Mitte dieses Abschnitts, irgendwie so ein ganz anderer Zungenschlag rein. Es spricht eine Stimme, predige, und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras. Heißt so viel wie, es ist doch sowieso alles schon wieder vorbei. Nichts hat doch Bestand. Das Volk ist wie Gras und wie so eine Wiesenblume, die ein, zwei Tage in Blüte steht, dann kommt der heiße Ostwind, alles verdorrt, Blüte weg. Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, all seine Güte wie die Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Das Wort Gottes bleibt ewig. Was macht man mit diesem interessanten Einschub in diese sonst ja sehr trostreiche Botschaft? Und ich habe jetzt nicht die Kommentare alle gewälzt, denn seit 2000 Jahren schreiben christliche Theologen darüber, was das wohl heißt, ob das hier Jesaja ist, der spricht und auf Gott antwortet, ob das auch noch Teil von Gottes Offenbarung an Jesaja ist, also was weiß ich. Ich würde schon sagen, das ist wie so ein Dialog, ne? Gott gibt dem Propheten eine Trostbotschaft und sagt, okay, Strafgericht ist jetzt vorbei, jetzt sag mal an, es wird Heil kommen. Geh los, verkündige. Und dann verstehe ich das so als die Reaktion aus Jesaja, die dann sagt, pff, was soll ich mich jetzt hinstellen und groß verkündigen? Alle, denen ich es erzähle, die vergessen das sowieso ganz schnell oder deren Lebensspanne dauert nicht lang genug, um es zu verstehen. Allein Gott, deine Worte sind ewig. Aber was soll diese ganze Mühe, das noch zu predigen? Macht es überhaupt einen Unterschied? Und dann kommt danach aber wiederum der fröhliche Aufruf an Jerusalem, symbolisch Zion, ja, der Berg Zion, Symbol für ganz Jerusalem. Erhebe deine Stimme mit Macht, sage den Städten Judas, siehe da, da ist euer Gott, da ist Gott der Herr. Er kommt und er sammelt euch, so wie ein Hirte die Herde sammelt. Ihr seid dann bei ihm und er kümmert sich. Und ich glaube, in genau dieser Spannung steht diese prophetische Botschaft auch. Einerseits ist der Inhalt der Botschaft, der ist unglaublich toll. Da kann eigentlich niemand unbewegt bleiben, wenn Gott ankündigt, ich komme jetzt wirklich und macht schon mal die Straße bereit, jetzt komme ich mit Macht. Und alle, die zu mir gehören, werden gesammelt und ihr werdet geborgen sein. Die Botschaft ist so, das kann niemanden ganz kalt lassen. Außer man ist schon sehr, sehr, sehr abgeklärt. Hat Theologie studiert oder so. Aber normale Menschen, die müssen da eigentlich anfangen zu lächeln und sagen, das klingt echt gut. Das klingt echt gut. Gott kommt und wird seine Leute sammeln. Und dann gibt es die andere Seite. Das kann man ja viel predigen, ne? Da kann man ja viel von verkündigen und davon reden, dass das so sei. Und diese tolle Botschaft immer wieder wiederholen. Aber was davon kommt denn irgendwo an? Ist nicht in der Welt alles so wechselhaft und so wandelbar? Da siehst du irgendwas aufblühen, guckst einmal weg, schwupps, ist es schon wieder verdorrt, wenn du das nächste Mal hinguckst. Dann blüht was anderes auf. Du bist dir doch nie sicher, wo ist wirklich das blühende Leben? Kommt das wirklich jetzt hier zu mir, weil ich so ein Wort Gottes habe? Achtung, ich komme. Oder ist bei uns doch noch 700 Jahre lang Dürre und Verdorren. Und dann kommt irgendwann mal ein Heiland nach 700 Jahren. Die Realität der Welt erscheint uns selten so klar fröhlich, wie es diese Botschaft tut. Und da liegt, glaube ich, die Herausforderung. Jeder von uns wird ein positives Gefühl entwickeln können für diese Perspektive. Gott kommt! Das kann man nur schön finden. Also wenn man Gott ein bisschen kennt, ja, dann kann man das wirklich nur schön finden, dass Gott kommt. Aber die Herausforderung liegt darin, ist das wirklich etwas oder wie interpretiere ich das so, dass es etwas ist, was in meinem Leben eine Blüte hervorbringt, was in meinem Leben Lebenskraft sichtbar macht? Könnte ich mich, so wie hier aufgerufen wird, hinstellen und sagen, schaut, Gott ist da, hier ist er doch. Denn dazu wird aufgerufen. In diesem letzten Teil wird Jerusalem, wird das Volk Gottes aufgerufen. Jetzt los, steig auf den hohen Berg und ruf es aus, verkündige. Seht, da ist Gott. Jetzt kann ich mich hier hinstellen auf die hohe Kanzel und euch das zurufen. Seht, da ist Gott. Und dann fragt ihr ja, wo? Und dann sage ich, weiß ich auch nicht, aber das steht im Text. Ich muss sagen, seht, da ist Gott. Auch wenn ich jetzt gar nicht sagen kann, wo. Das ist die Herausforderung. Und das ist im Grunde die Adventsherausforderung. Wir haben die Botschaft, Achtung, da kommt Gott. Und wir sind aufgerufen, das so zu interpretieren und so zu sagen, dass es stimmt. Es einfach nur sagen kann jeder. Aber wenn man dich dann fragt, aha, wo denn? Was sagst du dann? So, und da kann man jetzt in ganz viele Richtungen natürlich weiterdenken. Eine Sache kam mir, als ich diesen Text las. In diesem Text steckt sozusagen im Hintergrund eine echte Provokation. Die überhören wir schon immer, weil wir das schon so gewohnt sind, dass wir Gott und die Bibel immer sehr, sehr wohlwollend interpretieren. Wir sagen, na, das ist schon alles gut, das wird schon alles gut gemeint sein. Aber hier wird Jerusalem ja angekündigt, dein Heil kommt. Jetzt ist die Zeit der Strafe vorbei. Ihr Lieben, das kam aber beides aus Gottes Hand. Also Gott ist der, der genauso freigebig bestraft, wie er dann genauso freigebig wieder vergibt und das Heil bringt. Da kann man schon drüber stolpern, wenn man noch nicht gewohnt ist, Gott immer zu entschuldigen und immer das so gut darzustellen, wie es nur geht. Man kann darüber stolpern und sagen, na, das ist ja eine tolle Ankündigung. Derjenige, der jetzt jahrelang bestraft hat, sagt, hey, ich habe eine frohe Botschaft für dich. Ich werde aufhören, dich zu bestrafen. Freu dich. Das klingt schon so ein bisschen schräg, nicht wahr? Gott ist der, aus dessen Hand am Ende irgendwie ja alles kommt. Hier wird ja auch ganz freimütig gesagt, auch wenn die Blumen auf dem Feld verblühen, dann ist es Gottes Hauch, der die Dürre gebracht hat. Also aus Gottes Hand kommt Aufblühen und aus Gottes Hand kommt auch das Verdorren. Das kommt irgendwie beides von ihm. Wir sind es 700 Jahre später nach Jesus und nochmal 2000 Jahre später nicht mehr gewohnt, von Gott auch das zu denken, dass aus seiner Hand auch das kommt, was weh tut. Auch das, wo es dürr aussieht. Auch das, wo wir sagen, ich sehe gar nicht, dass das jetzt das blühende Leben ist. Wir sind nicht mehr gewohnt, das alles aus Gottes Hand zu nehmen. Wir versuchen dann Gott zu entschuldigen und zu sagen, ja, das war nicht von ihm, das war wahrscheinlich mein Fehler. Oder das war vielleicht der Teufel oder die anderen sind schuld. Aber hier steht, irgendwie kommt das alles aus Gottes Hand. Und ich glaube, eine Adventsbotschaft ist, es geht nicht um meine Wünsche. Es geht um Gottes Ziele. Der Grund zur Freude ist nicht, dass meine Wünsche erfüllt werden. Der Grund zur Freude im Advent ist nicht, hey, freu dich, alles, was du dir ersehnt hast, das kommt jetzt. Weihnachtsmann. Ja? Das ist nicht Advent. Also biblisch ist Advent nicht die Freude auf den Weihnachtsmann, der mir meine Wünsche erfüllt, sondern wir sollen uns freuen, dass Gott seine Ziele mit uns herbeiführt. Das setzt natürlich voraus, dass wir das toll finden, Also man kann die Ziele Gottes auch völlig gleichgültig finden und sagen, also pff, da finde ich den Weihnachtsmann sympathischer. Der erfüllt einfach meine Wünsche. Ja, Gott ist nicht sympathisch, also nicht immer. Er mutet uns manchmal auch was zu. Und der Advent, Fastenzeit und so, ne, violett und so, ja. Der Advent ist eine Zeit, in der den Glaubenden durchaus auch was zugemutet wird. Das ist nicht glatt. Das ist nicht einfach nur glänzend. Das ist nicht einfach nur schön. Es ist auch was zum drüber stolpern. Und wo man innehalten und sich einmal ruhig fragen muss, Moment, worauf genau freue ich mich, wenn ich sage, Gott kommt, das ist toll. Nein, es geht nicht um unsere Wünsche. Es geht um Gottes Ziele, die er mit seinem Volk, mit jedem Einzelnen, verfolgt und auch erreicht. Da drin steckt ja dann der Aufruf, identifiziere dich mit dem Ziel, das Gott für dich hat. Und das ist vielleicht nicht der erste Wunsch, der dir schon immer oben auflag. Vielleicht ist das gar nicht so weit oben in Gottes Zielen mit dir. Identifiziere dich mit Gottes Zielen für dich. Ich denke, dass das die Aufgabe ist, vor die der Advent uns stellt, vor die uns Jesus auch oft stellt, und die wir sozusagen verfolgen müssen, vielleicht nicht 100% lösen, aber die Aufgabe, die wir verfolgen müssen, damit wir immer mehr von dieser Freude entdecken und immer überzeugter sagen können, ja, ich stelle mich auf den hohen Berg oder auf die hohe Kanzel oder wo auch immer und kann überzeugt sagen, seht, da ist euer Gott. Ich habe erlebt, wie er dieses, wie er jenes getan und seine Ziele hervorgebracht hat. Das waren nicht immer meine Wünsche, aber es waren seine Ziele, die gut sind. Seine Ziele, an denen ich, je länger ich mich mit ihm beschäftigt habe, sehen konnte, das sind die guten Ziele. Und Gott, vielleicht waren meine Wünsche gar nicht immer die besten. Deshalb kann ich mich freuen, Gott, dass du in mein Leben kommst, dass du mir richtig nahe kommst, richtig auf die Pelle rückst und mit mir deine Ziele verfolgst. Kann mich freuen, Gott, dass du in mir das Unebene eben machst, in mir die Berge abträgst und eine Straße machst, auf der du einherziehen kannst. Ja, es sind vielleicht nicht immer meine Wünsche gewesen, aber Gott, ich will mich freuen, dass du in meinem Leben ankommst, dass du in mir die Dinge zur Blüte bringst, die ewig bleiben, weil sie aus dem Wort unseres Gottes sind. Bereitet dem Herrn den Weg, denn seht, der Herr kommt mit Macht. Amen.